Tja, liebe Wahlgemeinde, mit dem Thema Pflicht haben wir uns auf den ersten Blick ja erstmal ein recht unerfreuliches Thema ausgesucht. Frei nach Eugen Roth, ein Mensch sagt und ist stolz darauf, er gehe in seinen Pflichten auf. Bald aber, nicht ganz so munter, geht er in seinen Pflichten unter. Wenn nun aber, und das ist sozusagen immer die Herangehensweise, die ich bei so Sachen habe, irgendwas total abständig erscheint, dann finde ich das immer total motivierend, rauszufinden, warum dieses, in diesem Fall Pochen auf Pflichten, früher offenbar so ernst genommen wurde. Und es kann, finde ich, als Erklärung nicht reichen, dass da früher nur so ja lauter Spaßbremsen unterwegs waren. Und ja, so war es auch. Ich bin auf ein paar ganz spannende Dinge gestoßen, die will ich heute mal mit Ihnen, mit euch teilen. Zum Beispiel, dass die Annahme, dass das Leben dem Menschen etwas abfordert, uns doch auf jeden Fall schon mal aus so einem unproduktiven Kreisen um uns selber herausholt. Und ich finde, der Filmklassiker Matrix, wo wir gerade diesen Ausschnitt gesehen haben, wo der designierte Retter Neo von dieser etwas gottähnlichen Gestalt Morpheus mit den beiden Pillen gewissermaßen seine Berufung empfängt. Nicht? Er hat die Wahl. Er kann weiter in seiner gemütlichen Welt bleiben, die sich um ihn dreht. Oder er kann sich zu einer Reise aufmachen, die ihm vermutlich allerlei abverlangt und ihn in die Pflicht nimmt, wo man einerseits schon diesen Soundtrack hört, nicht dieser Weg wird kein leichter sein, und auf der anderen Seite möchte man ihm trotzdem zurufen, ist egal, geh diesen Weg, das ist der richtige. Es ist der Weg, bei dem du zu dem Menschen wirst, zu dem du bestimmt bist. Da ist auch schon das Erste, was mich fasziniert an dieser Angelegenheit. Wie kommt es, dass wir bei diesem Film uns im Klaren sind, der Typ muss diesen Weg zur Berufung gehen, um nämlich zum Helden werden zu können? Der hat die Verpflichtung, auf diese Frage, die ihm das Leben hier stellt, Antwort zu geben. Also Verantwortung zu übernehmen. Und gleichzeitig dödeln wir oftmals so vor uns hin, machen unser Ding und sind uns nicht so ganz sicher, ob das Leben an uns vielleicht auch irgendwelche Fragen hat. So auch der biblische Protagonist, dem wir uns heute ein bisschen nähern. Er arbeitete bereits seit Jahrzehnten als Immigrant bei einem fremden Nomadenvolk in der Schafzucht. Er war ursprünglich viel höher gebildet, hatte eine Vergangenheit am ägyptischen Hof. Manchmal dachte er vermutlich auch an die Zeiten zurück. Er war früher leidenschaftlicher Mann mit echten Idealen. Er wollte was bewirken. Aber diese Leidenschaft hatte dummerweise ziemlich problematische Nebenwirkungen. Im Zorn über schreiende Ungerechtigkeit hat er jemanden im Affekt erschlagen. Und war fortan auf der Flucht. Und auf seine Zukunft setzte er persönlich keinen Pfifferling mehr. Doch dann kommt der Tag, als ihm in der Wüste, könnte sagen, ein Licht aufgeht. Mose heißt dieser Mann. Ich lese aus dem Exodusbuch, dem zweiten Buch der Bibel im Alten Testament. Mose hütete die Schafe Jethros, seines Schwiegervaters. Ach ja, geheiratet hat auch noch zwischendrin. Und der war Priester in Midian und trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Und da sprach er, ich will hingehen, diese wundersame Erscheinung besehen. Warum der Busch nicht verbrennt? Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach, Mose, Mose. Und er antwortet, ja, hier bin ich. Und er sprach, tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich. Gott anzuschauen. Und der Herr sprach: Ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger habe ich gehört. Ich habe ihr Leiden erkannt und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie aus diesem Land hinaufführe in ein gutes, in ein weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließen. Ich glaube, es gibt Ereignisse im Leben, die dazu führen, dass wir die Frage, wer wir sind, überhaupt nicht mehr stellen. Mose ist sich vermutlich damals nach dem Mord an jenem Ägypter, der seine Landsleute gepeinigt hat, selbst fremd geworden. Sowas plant man ja nicht, er hat das ja gar nicht gewollt, es war einfach passiert im Affekt. Und es war mit Sicherheit traumatisch. Es passiert manchmal Dinge, da sind wir von uns selber geschockt. Da will man auch nicht mehr dran denken, weil es einen einfach unangenehm berührt. Man schiebt das dann so zur Seite. Und das Bild der weglosen Wüste, das steht hier quasi Pate. Hier blüht nichts. Hier habe ich mich in mich selbst zurückgezogen, funktioniere quasi auf Autopilot. Notprogramm läuft, essen, arbeiten, schlafen, überleben. Und was ihn da rausholt, sind drei Dinge im Endeffekt. Eine Erleuchtung, nämlich in diesem Busch, ein merkwürdiger Name und ein bemerkenswerter Ruf. Im brennenden Dornbusch begegnet Mose dem Gott seiner Väter. Also da ploppt erstmal die Frage nach seiner Herkunft hoch. Gott seiner Väter, was heißt das? Naja, sagen wir mal, er kam in Kontakt mit der religiösen Tradition, die ihm aber auf einmal nicht mehr so wie verglimmende Asche vorkam, sondern die wieder so neu zu lodern begann. Geht uns ja auch manchmal so, nicht? Man hört ein Lied, ein Gebet, irgendwas, was man lange Zeit vielleicht gedankenlos mitgesprochen hat. Und plötzlich ist da diese Assoziation, ja, wir merken, es macht Sinn. Es eröffnet sich so ein Resonanzraum für das Geheimnis des Lebens, sage ich mal. Man steht und versteht und erkennt auch den, der hinter all dem steht. Der Dornbusch steht sinnbildlich für das Wunder dieser Begegnung zwischen Gott und Mensch. Sie berühren einander, ohne dass Gott den Träger seines Aufleuchtens neu schaffen oder gar vernichten müsste. Also Gott kann im Dornbusch brennen, ohne ihn zu verbrennen. Und die nachfolgende Begegnung mit Gott, umstürzend lebensverändernd für Mose, die wird das bestätigen. Mose wird erkennen, dass menschliche Unzulänglichkeit eine schwierige Herkunft und auch das eigene Ausgebranntsein kein Grund für Gott sind, seine Vision mit einem Menschen aufzugeben. Allerdings braucht es manchmal einen durchaus langwierigen Prozess, bis das bei Mose durch alle Formen von Verweigerung auch diese Stimme ankommt. Seine Berufung braucht Zeit. Die Seele muss da erstmal mitkommen. Im Moment ist er noch ratlos. Vieles kennen wir auch. Nicht in unserer Biografie kommt uns vor wie so ein Haufen Bruchstücke. Wir wissen nicht, wie all das jetzt zusammengehören soll. Wir verstehen vielleicht unsere Herkunft nicht, wir hadern mit ihr, wir sind verunsichert über die Optionen unseres Lebens, wissen nicht, was wir tun sollen, welchen Weg wir gehen sollen. Aber Gott weiß schon, in welche Richtung er uns rufen will. Und sein Ziel lautet nach wie vor, Mose und sein Volk in ein schönes und weites Land zu führen. Das hat er ja schon den Vorfahren, dem Abraham hat er das schon gesagt. Also Gott hat Schönes für uns bereit und darauf dürfen wir uns einstellen, auch wenn noch ein paar Steine aus dem Weg zu räumen sind. Tja, was ich da tun sollen? Er wird's dir sagen. So sagt Gott, so geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten aus Ägypten, führst. Und Mose sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe? Und führe die Israeliten aus Ägypten. Und er sprach, ich will mit dir sein. Und das soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott dienen auf diesem Berge. Hier sieht man gleich, dass Mose noch nicht so weit ist. Er glaubt, dass er zur Beantwortung dieser Bestimmungsfrage in erster Linie erstmal auf sich schauen müsste und nicht auf den, der ihn anspricht. Er kommt gar nicht auf die Idee, dass das Leben uns eine Frage stellt und eine Antwort fordert, sondern er denkt, dass das Leben wie so ein Businessplan funktioniert, wo man so erstmal Ziele definiert. Die Leute fragen sich, ja, was will ich eigentlich vom Leben? Dann mache ich eine Systemanalyse, überlege, was kann ich, welche Erfahrungen habe ich, welche Leidenschaften treiben mich an, wird mir das Spaß machen, ja, vielleicht, was verdient man da? Und dann lobt man ein Ziel aus, dem man sich dann anzunähern beschließt. Und dabei dreht sich, merkt man vielleicht gar nicht, alles um mich. Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe? Also Systemanalyse negativ. Siehst du nicht, dass mir das nicht liegt? Ich habe ganz andere Neigungen. Außer möchte ich keinen auf die Mütze kriegen. Anecken ist nicht so mein Ding. Nicht gechillt sollen die Dinge laufen. So stelle ich mir das vor. Das erwarte ich vom Leben. Tja, sagt Gott, du kannst jetzt überlegen, ob du weiterhin sprichwörtlich deine Schäfchen ins Trockene bringst. Er war ja Schafhirte. Oder ob du von der irrigen Frage, was du vom Leben erwartest, zu der viel zielführenderen kommst, was das Leben von dir erwartet. Du hast eine Aufgabe, du hast eine Verpflichtung, eine Pflicht. Und die war nicht damit erledigt, als du in Ägypten damals unbeherrscht den Karren vor die Wand gefahren hast. Da wartet noch eine Mission auf dich. Hier ist die rote Pille. Geh den Weg der Berufung. Aber Mose, der steht mir so auf blau. Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe? Mose ist gar nicht mal unrealistisch, muss man ja zugeben, nicht? Er weiß, dass er vieles, was jetzt von ihm erwartet wird, nicht leisten kann. Naja, aber Gott, der ihn anspricht, ist ja der Schöpfer. Er kennt unseren Bauplan. Er weiß, wie dürr unsere Zweige sind, wie gering unsere Ressourcen. Aber Gott kann dennoch dadurch leuchten, wie in diesem Dornbusch. Mose denkt hier sehr nachvollziehbar menschlich, sieht seine Unzulänglichkeit, ist dadurch blockiert, die ganze Wahrheit seines Lebens bzw. seines Auftrages vor sich zu sehen, kann ich total gut verstehen. Aber diese Begegnung mit Gott, die wird ihn nach und nach zu einem Perspektivwechsel führen. Er wird lernen, nicht auf sich, auf seine Schwächen, sondern auf den allmächtigen Gott zu schauen. Und er wird dann nicht sagen, ich komme aus Ägypten und habe dort so viel Mist gebaut, dass ich mich eigentlich nur noch lebendig begraben kann, sondern er wird sagen, ich bin Geschöpf, ich bin Teil eines Plans, den ein Größerer gemacht hat. Und er hat noch was vor mit mir. Und wenn er das Vertrauen auf Gott annehmen kann, dann wird das seine Menschenfurcht eindämmen. Und gleichzeitig seinen Respekt und seine Ehrfurcht vor Gott mehren. Als ich das so las, dachte ich, es gehört wirklich zu den Sackgassen, insbesondere auch der Postmoderne, dass wir den Blick nicht über unseren eigenen persönlichen, subjektiven Horizont zu heben bereit sind, sondern in diesen fatalen Strudel aus Selbsterforschung, Selbstbehauptung, vermeintlicher Selbstoptimierung geraten und dabei dann naiv auf Selbstverwirklichung hoffen. Und ich denke, dagegen ist es doch eigentlich so befreiend, aufzusehen zu Gott, nicht konkret zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. So wie der Hebräerbrief das sagt, nicht? Und zu merken, ich mag hier nicht weiter wissen, aber yes, he can. Das ist wahre Selbstverwirklichung, weil es zum Selbst, also zum Ureigensten des Geschöpfes gehört, mit seinem Schöpfer verbunden zu sein. Nicht und davon abzusehen, was wir ja ständig machen, das ist so, als ob die Deutsche Bahn jetzt beschließen würde, künftig diesen ganzen Quatsch mit den maroden Schienen zu lassen. Man hat ja schließlich tolle Züge, ne? Wird nicht klappen. Wird nicht klappen. Also aufschauen zu Jesus und dann mitgehen. Erst wenn du mit Gott gehst, also in der Nachfolge bist, dann wirst du erfahren, wer er ist. Das geht nicht im Experiment vorher. Denn Gott und seinen Ruf, also seine Berufung, die erkennt man nur, wenn man sich auf ihn einlässt. Und meine Berufung werde ich nur ergreifen, wenn ich die Aufgaben und Fragen, die das Leben an mich stellt, also meine Pflicht ergreife und beantworte, also Verantwortung übernehme. Das ist dann gelebter Glaube. Ja, aber woher weiß ich denn, ob das meine Berufung ist? Das ist doch die Gretchenfrage. Das fragt sich Mose ja auch und tastet sich so langsam voran. Und anders werden wir es auch nicht tun können. Ich lese mal weiter. Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und ich spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mir sagen werden, wie ist denn sein Name? Was soll ich ihnen dann sagen? Gott sprach zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach, du sollst zu den Israeliten sagen, ich werde da sein, ich werde mit dir sein. Der hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose, so sollst du zu den Israeliten sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, der hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name auf ewig, mit dem man mich anrufen soll von Geschlecht zu Geschlecht. Und sie werden auf dich hören. Über sich selbst hat Mose voller Selbstzweifel nachgedacht. Wer bin ich schon? Mit Recht. Und dann wandert der Blick so langsam rüber zu Gott. Wer bist denn du eigentlich? Bist du der, der in meiner Lebensgleichung noch fehlt? Bist du der, der das Leben vollständig macht und diese Frage nach dem, was sicher ist in dieser Welt, zuverlässig beantworten kann? Bist du der, der mich aus diesem Selbstsumpf rauszieht? Und in der Tat, der anfangs unbestimmte Gott zeigt sich ihm nun als der Ich bin da. Nicht nur als Behauptung, sondern mit einer illustren Referenzliste. Ich war schon immer da für meine Leute, sagt er. Abraham, Isaak, Jakob und so weiter. Fragt die. Die können das bestätigen. So wie wir uns heute mit anderen Christen austauschen können und fragen, hey, was ist denn deine Geschichte mit Gott? Was hast du mit ihm erlebt? Also die Gemeinde ist der Ort, wo uns der Gott der Väter und natürlich auch der Mütter des Glaubens bestätigen wird. Hier kannst du dich umhören und die Geschichte vom mitgehenden Gott hören. Dem Gott von Lutz und Andrea, von Klaus und Susanne, von Jörg, von Claudia, von Alexander, von Matthias. Hier findet man ihn. Und Mose hört das und fasst so ein bisschen Mut. Weil nun mit dieser Vision des mitgehenden Gottes im Herzen vor den Pharao treten wird, gibt's noch ein paar Widerstände. Denn bei der Frage, was soll ich tun, da sind wir dann natürlich auch wieder mit uns selber im Gespräch. Und Mose kommt dann mit einer ganzen Salve von Einwänden, die seine Person, seine Fähigkeiten, auch seine Neigungen betreffen, nicht? Es fängt an mit seiner Glaubwürdigkeit, nicht? Er wirft ein, mir glaubt das doch eh keiner, wenn ich behaupte, ja hier, Gott hat mich gesagt, ja könnte ja jeder kommen, ne? Nicht auch die Leistungsfähigkeit, die eigene ist ein Thema für Mose. Ich soll vor den Pharao treten, ich reden, ich bin keine Rampensau, ich bin mehr so eine Aktenfräse. Aber reden, ja das sollen andere tun. Und überhaupt, es kommt eigentlich zum Kern des Arguments, ich habe eigentlich gar keine Lust zu dieser ganzen Geschichte, sucht dir doch einen anderen. Ja, das sagt er eben mehr oder weniger unverhohlen. Also bis zu Moses Berufung ist es erkennbar immer noch ein Stück. Berufung erkennt man nämlich auch daran, dass die Kosten-Nutzen-Analyse keine Rolle mehr spielt. Man tut etwas, auch wenn einem Steine in den Weg gerollt werden. Es geht bei Berufung nämlich nicht um das Streben nach Annehmlichkeit und Lust oder zumindest um das Vermeiden von Schmerz. Nein, es geht einzig um diese Aufgabe, vor die ich mich gestellt sehe und die ich als meine Pflicht begreife. Und deshalb bleibt Gott dran an Mose. Er ist sozusagen die personifizierte Pflicht in dieser Geschichte und räumt beharrlich die Widerstände aus dem Weg. Schau mal, sagt er. Ganz geduldig. Ich habe dich doch erschaffen. Ich kenne doch deine Fähigkeiten. Alles, was du kannst und bist, das ist ein von mir gut abgestimmtes Ganzes. Selbst die Art, wie du dich ausdrückst, die nach deinen Standards sehr verbesserungsfähig ist, das entspricht meinem Maß, das ich dir zugedacht habe. Vertrau mir doch mal. Unser Problem ist, dass wir seinem Ruf nicht nachkommen und unsere Berufung nicht konsequent leben. Wenige Menschen ahnen, was Gott aus ihnen machen würde, wenn sie sich seiner Führung rückhaltlos anvertrauen würden. Und das muss Mose lernen, sein Unvermögen annehmen, indem er Gott gerade hier vertraut. Und dann wird er aufhören, sich selbst und seiner eigentlichen Bestimmung im Wege zu stehen. Und ich glaube, das ist es, was es so vielen Menschen schwer macht, über einen Job hinaus zu einer wirklichen Berufung zu finden, dass wir unsere Rechnung immer auf der Grundlage dessen machen, dass Gott nicht mitgeht. Dass er nicht der Ich bin da ist, stattdessen bin ich der ganz allein, der an sich selber denken muss, damit an alle gedacht ist. So wird man nie über einen Job hinauskommen, denn Beruf kommt ja von Berufung. Da ruft einer und ab da weiß ich, hier gehöre ich hin. Den Job suche ich mir dagegen selbst. Es geht um Erwerbschancen, es geht um Aufstiegsmöglichkeiten, um finanzielle Sicherheit und innere Zufriedenheit. Ja, und wenn es nicht passt, dann gehe ich, dann wechsle ich die Stelle. Unsere Berufung wählen wir nicht. Sie ist vielmehr eine Art innere Aufforderung. Sie wählt uns. Erst wenn wir diesem Ruf folgen, haben wir das Gefühl, mit uns selbst im Einklang zu sein. Da komme ich dann zur Ruhe. Ja, wie kommt man zu so einer Berufung? Manchmal über Empörung, über irgendein Unrecht. Ich denke so an Mutter Teresa, als sie sich da in Kalkutta unter den Armen engagiert hat. Manchmal durch ein besonderes Handeln, das einen in eine besondere Situation hineinstößt. Mancher sogar durch einen Bibelvers. Nicht 1896 las ein sehr talentierter Musikwissenschaftler und Organist mit glänzenden Karriereaussichten einen Bibelvers und wurde dann zu dem berühmten Urwalddoktor von Lambarene. Die Rede ist nicht von Klaus Feldmann, sondern von Albert Schweitzer. Oder, andere Geschichte, im Sommer 1939 las ein blitzgescheiter 33-jähriger Privatdozent die Tageslosung, als er gerade frisch mit dem Schiff die Flucht aus Deutschland überstanden hatte und nach Amerika gekommen war, um sich nämlich vor der drohenden Einberufung in die Wehrmacht auf eine Top-Dozentenstelle an einer Universität in New York zu bewerben. Er hatte sich schon beworben, er war schon angenommen. Dietrich Bonhoeffer ist sein Name. Als er die Tageslosung liest, ist ihm bewusst, dass er umgehend nach Deutschland zurückkehren muss, wenn er nach dem Krieg das Schicksal Deutschlands mitbestimmen möchte. Der Beruf kommt zu mir, indem mich ein Ruf erreicht, den ich als meine Pflicht begreife, zu der mich das Leben, wie immer so schön blumig gesagt wird, ruft. Nicht kleiner Gedankenanstoß nebenbei, da ruft immer das Leben, sogar bei hartgesottenen Atheisten, nicht? Manchmal ruft bei Naturwissenschaftlern gar die Evolution. Und damit ist ja nicht gemeint, dass sie die Flöhe husten hören, nicht? Sondern das ist im Grunde religiöse Rede, auch wenn man es nicht merkt. Ja, man erkennt da so einen übergeordneten Geist, einen beziehungsweise Willen am Werk, nicht? Spannend finde ich das. Aber zurück zur Berufung. Es gibt Situationen, wo wir merken, jetzt ist Schluss mit lustig. Hier ruft die Pflicht. Hier treffen die Erfordernisse des Lebens und meine Fähigkeiten und Begabungen aufeinander, sodass ich die Gewissheit spüre, da sollte ich mich jetzt echt leidenschaftlich reinknien und meinen entscheidenden Beitrag dafür leisten, dass diese Welt ein bisschen besser wird, dass Leiden gemindert wird oder dass eine andere wichtige Sache gelingt. Und ich glaube, in dieser Predigt wird eins klar, das Misstrauen, dass Pflicht etwas Fremdes sein könnte, was mir übergestülpt wird, so etwas Rigides und Fesselndes, was mir die Freiheit raubt, das ist ganz sicher unbegründet. Im Gegenteil, die Pflicht, die sich aus unserer Berufung ergibt, lässt uns erst zu dem werden, der wir sind. Nicht irgendwer, der sich mit irgendeiner beliebigen Tätigkeit oder Untätigkeit die Zeit vertreibt, sondern jemand, der in der Wahrnehmung seiner Berufung erkennt, wie er selbst ganz neu individuell Gestalt gewinnt. Und ich glaube, das war den Machern von Matrix bewusst. In der Berufung neu Gestalt gewinnen. Neu heißt auf Griechisch Neo. Und Das ist ja der Typ, der die Pillen nimmt, ne? Und Morpheus, der andere, das ist der Gestaltgeber. Morphä ist die Gestalt auf Griechisch. Also geben Sie Ihrem Leben Gestalt. Halten wir es mit Immanuel Kant, der hier sozusagen biblische Ethik in preußische Staatsphilosophie gegossen hat. Wir sind nicht auf der Welt, um glücklich zu sein, sondern um unsere Pflicht zu erfüllen. Und der Witz dabei, Kant stand nicht so auf Witze, genau dabei werden wir unsere Erfüllung finden. Amen.